Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Mensch, heute ist unsere 99. Folge. Wow, oder?
Ja.
Ziemlich cool für dich.
Ja, also ich habe die Bitte bekommen, dass ich meinen Vortrag von der Cashflow-Konferenz bitte auch noch in Podcast-Form machen sollte mit dir. Ein Podcast, den vorletzten dürfte sein, haben wir schon über die Immobilien GmbH gemacht oder den, doch, dürfte vorletzte sein. Und es kommen, haben wir ja angekündigt, noch mal ein paar Immobilienteile nach und nach. Vermutlich werden wir noch zwei Immobilienteile machen. Jetzt kommt erstmal noch ein Podcast über das Jahressteuergesetz, über das zweite. Das erste ist noch nicht mehr verabschiedet, da gibt es schon das zweite. So viel zur Bürokratie in Deutschland. Ich möchte aber die Möglichkeit noch mal nutzen, ja, eine Podcast-Hörerin von uns zu grüßen, ja, die mich in Stuttgart im Regen an der Ampel erwischt hat, als ich zum Parkhaus ja fast schon gerannt bin. Also hier nochmal liebe Grüße, ist immer interessant und schön, wenn man auch mal die Gesichter in Real Life sieht, die unseren Podcast so hören. Also liebe Grüße gehen nochmal raus an unsere Podcast-Hörerin aus Stuttgart.
Ja, sehr gut. Da schließe ich mich doch an, obwohl ich beim Treffen nicht dabei sein konnte. Auch viele Grüße von mir. Und du hast es gesagt, wir haben mal wieder was Neues, was uns hier als Steuerzahler und Interessierte am Steuerrecht interessieren sollte, nämlich dass der zweite Entwurf zu einem zweiten Jahressteuergesetz 2024 ist jetzt da. Ist ja wirklich ein bisschen verrückt, wie das dieses Jahr läuft. Wir hatten ja letztens erst darüber gesprochen, dass es einen Entwurf für ein erstes Jahressteuergesetz 2024 gab. Da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt, da war noch gar nicht klar, dass es noch einen zweiten Aufschlag geben wird, aber man hat offensichtlich erkannt, dass die dort vorgesehenen Steuererleichterungen zur aktuellen Konjunktur und Inflationslage nicht passen, sodass man jetzt noch etwas nachschiebt. Und obwohl also der erste Entwurf noch gar nicht durch ist oder das erste Gesetz noch gar nicht durch ist, kommt also jetzt schon der Entwurf eines zweiten Jahressteuergesetzes.
Und was steht drin, ist die Frage.
Ja, also gar nicht so Unrelevantes. Das erste große Thema ist eben, dass man erkannt hat, zu Recht aus meiner Sicht, dass ja mit der Inflation und den daraus resultierenden Preissteigerungen und Steuermehreinnahmen und vielleicht auch Gehaltserhöhungen, die damit einhergehen, aber eigentlich gar keine Gehaltserhöhungen sind, sondern einfach nur zum Ausgleich der Preissteigerungen dienen, dass man da natürlich erkannt hat, dass man den Steuertarif anpassen muss. Wir haben das schon mehrfach kritisiert. Eigentlich ist es fast traurig, dass das nicht automatisch passiert und man da immer wieder für kämpfen muss und sich dann darüber feiern darf, dass man den Steuertarif an diese neuen Gegebenheiten anpasst. Und das soll jetzt also glücklicherweise erfolgen, und zwar durch zwei Maßnahmen. Einerseits soll der Grundfreibetrag erhöht werden. Das ist der Betrag, bis zu dem man also gar keine Einkommensteuer zahlt. Und der Kinderfreibetrag soll erhöht werden. Diese ganze Erhöhung ist gar nicht mal so hoch. Jetzt aktuell liegt ja der Grundfreibetrag bei 11.604 Euro und der soll dann ab 01.01.2025 auf 12.084 Euro steigen. Fabian, du bist ja eigentlich immer derjenige, der alles genau nachrechnet. Ich habe jetzt hier die Differenz gar nicht vorher ausgerechnet, also so um die 480 Euro, ja, super, ja. Das ist sogar gar nicht so schwer auszurechnen. 480 Euro höher, ja, jetzt wenn man weiß, selbst wenn man im Spitzensteuersatz ist von 45%, macht das also nur eine kleine Entlastung aus, irgendwas bei guten 200 Euro. Und das ist jetzt also nicht so der riesige Wurf, aber immerhin gleicht das natürlich so ein bisschen die kalte Progression dann aus. Und ist dir aufgefallen, Fabian, dass jetzt im zweiten Jahressteuergesetz ja eigentlich diese Erhöhung erst ab 25 stattfinden sollen? Wir hatten schon mal in einem vorherigen Podcast darüber gesprochen, dass es eigentlich auch schon rückwirkend für 24 noch erhöht werden soll. Das ist jetzt, so wie ich das hier gelesen habe, auf jeden Fall nicht mehr enthalten. Es soll erst ab 25 losgehen.
Finde ich aber gut, weil am Ende hätten sonst wieder Millionen Lohnabrechnungen korrigiert werden müssen für ein paar Euro pro Monat mehr Nettogehalt. Ich bin ja immer ein Freund der Steuersenkung, aber man muss natürlich auch die Bürokratie beachten. Und ich weiß nicht, ob Christian Lindner mein Instagram-Reel oder TikTok-Video gesehen hat. Ja, ich habe ja gesagt, dass das eigentlich zu viel Bürokratieaufwand führt. Das haben wir auch im Podcast mal besprochen. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man jetzt nicht irgendwie noch Ende des Jahres das komplette Jahr berichtigen lässt für ein paar Euro.
Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich hatte es ja auch schon mal hier berichtet, dass bei mir im Team diejenigen, die die Lohnabrechnung machen, schon aufgeschrien haben und gesagt haben, das wollen wir auf keinen Fall, das ist gerade in so Sondersituationen, wie jetzt zum Beispiel Kurzarbeitergeld, Eltern- und Mutterschutzzahlung und so, besonders kompliziert und ist eben kein Selbstläufer, sondern bedarf viel Nachdenken und manuellem Aufwand gegebenenfalls. Und das ist natürlich toll, dass man das nicht jetzt hat. Andererseits muss man sich aber natürlich fragen, ob das denn jetzt so gerecht ist, weil Hintergrund dafür, dass das ab 2024 schon steigen sollte, war ja, dass auch das Bürgergeld angestiegen ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, der Grundfreibetrag, den muss es prinzipiell geben bei unserer Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, also dass nur der Steuern zahlen soll, der auch leistungsfähig ist und dass eben das, was man grundsätzlich zum Leben braucht, nicht der Besteuerung unterwerfen werden soll. Ja, dass man also zumindest diesen Teil des Einkommens für sich behalten kann, ohne eine Steuer zu zahlen. Das sind eben diese Grundprinzipien des Einkommensteuerrechts und wenn man jetzt feststellt, dass man das Bürgergeld anheben musste, weil man offensichtlich ermittelt hat, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind, dann müsste daraus folgend eigentlich auch dieser Grundfreibetrag erhöht werden. Und das Bürgergeld ist ja ab 2024 gestiegen. Also vom Prinzip hätte man das sicherlich schon machen müssen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, ob, wenn man da jetzt gegen klagen würde, ob man da so erfolgreich wäre, gerade weil es ja hier auch nur um 480 Euro geht, wie wir gerade gesagt haben. Aber bleibt abzuwarten, ob das vielleicht sogar zum Problem wird.
Das könnte schon sein. Also ich glaube, da hätte man gute Chancen. Und dann müssten halt eigentlich Millionen Steuerbescheide doch berichtigt werden. Da hätte man wieder die Bürokratie. Es lohnt sich vermutlich nicht wirklich für den Einzelnen zu klagen, aber klar, kann jetzt nicht verboten werden, die Rechte durchzusetzen. Das bleibt spannend, ob eventuell da nicht doch dann die Steuerbescheide korrigiert werden müssen. Also ja, schauen wir mal.
Fabian, sonst klagen wir einfach mal gegen unseren Bescheid hier als Podcast-Team.
Ja, ja, ich glaube, ist vielleicht besser, man klagt jetzt in dem Fall nicht. Das könnte schon, also wenn du klagen willst, klage, aber lass mich da raus. Da wegen ein paar Euronen, da gibt's wichtigere Sachen. Ne? Zum Beispiel eine Soli mal abschaffen.
Genau, also das ist natürlich auch noch ein Thema. Wir haben noch, vielleicht um das nochmal abschließend zu machen, das Kindergeld soll erhöht werden um 5 Euro pro Monat auf 255 Euro pro Kind ab 25. Und einhergehend mit dieser Anpassung des Steuertarifs sollen dann auch die allgemeinen Freigrenzen und der Steuertarif verschoben werden. Dazu gehört dann eben auch, dass man, dass der Betrag, ab dem man den Solidaritätszuschlag zahlt, dass der also auch steigt. Und das ist natürlich prinzipiell auch erstmal zu begrüßen, dass man da eben jetzt auch auf die kalte Progression Rücksicht nimmt. Ja, der Solidaritätszuschlag wird ja jetzt nur von sehr gut verdienenden Personen überhaupt gezahlt. Und da war aber natürlich unsere Vermutung, dass der Solidaritätszuschlag eigentlich vielleicht abgeschafft werden müsste. Wir haben da auch in Folge 80 mal intensiv drüber gesprochen. Da gibt es also ein interessantes Gutachten von dem ehemaligen Verfassungsrichter Kirchhoff, der eigentlich gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier mal alles zusammenfasse, was der Soli sein soll und wie der Soli zustande gekommen ist, jetzt im demokratischen Prozess, dann ist der so, wie der heute noch existiert, eigentlich nicht mehr zulässig, weil der eben nicht durch die demokratischen Instanzen so gegangen ist, um eben eine langfristige Steuer zu sein und schon gar nicht eben nur für Wohlhabende, sondern sollte eigentlich sein eben für alle Steuerzahler gleichermaßen entsprechend der Leistungsfähigkeit. Und das ist halt nicht mehr gegeben. Deswegen ist er der Auffassung, dass es verfassungswidrig mittlerweile, ja, dass der Soli mittlerweile verfassungswidrig ist. Wie gesagt, in Folge 80 haben wir es ganz intensiv dargestellt. Und da ist auch ein anhängiges Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, noch ist der Termin nicht bekannt, wann das Urteil gefällt wird. Aber das wird wohl nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ja, dieses Jahr, nächstes Jahr sicherlich. Und das wäre natürlich auch fatal, wenn man da jetzt mal wieder eine Schlappe einstecken müsste, dass man hier also eine Steuer hat, die eigentlich nicht mehr verfassungsgemäß ist. Und dann ist ja auch die Frage, gilt das dann erst für die Zukunft? Da hat ja oft das Verfassungsgericht ganz vernünftig das in vielen Verfahren entschieden, dass man sagt, okay, bis jetzt ist es okay und für die Zukunft muss was geändert werden. So war es ja damals auch bei der Vermögensteuer zum Beispiel. Und das ist ja auch die Frage, ne? Fällt das dann rückwärts rückwirkend weg oder muss man das einfach nur für die Zukunft ändern? Ich tippe mal darauf, dass es eher so sein wird, dass man für die Zukunft den Auftrag erteilt, diesen Solidaritätszuschlag zu ändern. Naja, auf jeden Fall, das packt man halt nicht an, obwohl man sich wahrscheinlich diesem Risiko eigentlich bewusst sein müsste. Wird auf jeden Fall spannend, wenn dann das Urteil gefällt wird.
Jo, die Reichensteuer soll sich da nicht ändern. Ja, das ist natürlich auch interessant. Also das ist wahrscheinlich politisch nicht durchsetzbar, aber eigentlich wäre es natürlich folgerichtig, ja, wenn man alle Eckwerte anpasst, dass man dann auch den Eckwert anpasst und nicht dann einen explizit ausklammert. Aber so ist es nun mal.
Das ist ja eigentlich eine versteckte Steuererhöhung, wenn du es so nimmst. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt die kalte Progression, es gibt die Lohnsteigerung, es gibt die Steigerung bei den Gewinnen, die einfach jetzt nicht dazu führen, dass man mehr leistungsfähig ist, dass man nicht mehr Waren kaufen kann als vorher, weil das einfach nur ein Ausgleich für die Inflation ist und man zahlt aber dann trotzdem mehr Steuern als vorher, dann hat man also weniger, kann weniger kaufen mit seinem noch verfügbaren Einkommen nach der Steuer und was ist ja schade eigentlich, dass man so versteckt die Steuern erhöht.
Ja, so ist es, wenn die FDP das Bundesfinanzministerium führt.
Ich habe ja da auch noch einen Kritikpunkt später, ja, aber irgendwie, obwohl man eigentlich denken müsste, dass so ein so Steuerexperten, nennen wir uns jetzt einfach mal so, ja, dass die das eigentlich begrüßen müssten, wenn die FDP im Finanzministerium ist, haben wir zumindest am Ende des Podcasts, glaube ich, auch noch einen Punkt, wo wir nicht besonders glücklich drüber sind. Aber wer weiß, wie es aussehen würde, wenn das jetzt irgendwie hier von Olaf Scholz noch geführt werden würde, das Ministerium unter einem, ja.
Das weiß man nicht. Sollen wir mal auf die Steuerklassen kommen, weil das ist doch für viele Menschen ein wichtiges Thema. Wir haben zwar schon 100-mal gepredigt, dass die Steuerklassen final keinen Einfluss auf die Steuerbelastung haben, dass es eigentlich nur bei den Entgeltersatzleistungen, ja, Kurzarbeitergeld, Elterngeld etc. was ausmacht und natürlich einen Liquiditätseffekt. Man kann die Kohle, wenn man jetzt beispielsweise durch die Steuerklasse 3 in der Ehe mehr Nettogehalt monatlich ausgezahlt bekommt, dann früher anlegen, da Rendite draus ziehen. Aber wenn man eine gemeinsame Steuererklärung macht, dann hat man insgesamt dieselbe Steuerbelastung, egal was für eine Steuerklasse man hat. Aber jetzt, man hat es im Koalitionsvertrag schon gehabt. Hintergrund ist vielleicht nochmal, dass es der Fairness dienen soll. Wenn jetzt beispielsweise die Frau weniger verdient hat, in der Steuerklasse 5 dann noch höhere Abzüge. Und das soll man eben mit der Steuerklasse 4 mit Faktor ausgleichen. Da wird ein Faktorverfahren berechnet und kann man jetzt schon machen über einen Antrag auf Steuerklassenwechsel bei elsa.de und dann wird dann ausgerechnet, wer was für Nettogehalt dann zufließen soll. Und jetzt soll es aber so sein, dass dieses Faktorverfahren der Steuerklasse 4 Pflicht werden soll. Die Steuerklassen 3 und 5 sollen abgeschafft werden und das alles soll dann automatisiert zum 01.01.2030 kommen. Also dann, wenn vermutlich dann andere in der Regierung sind. Ja, das Interview mit Christian Lindner war so schön, da die eine Journalistin gemeint hat, aber sie sind ja nicht mal Finanzminister, und er so irgendwie gemeint hat, ja, warum? Ja, so, kann man sich mal bei YouTube anschauen, ja, ist ganz interessant. Aber das soll kommen und das bewegt schon so ein bisschen die Menschen, weil ich glaube, viele haben mittlerweile verstanden, unter anderem durch gefühlt 100 Videos von mir, dass die Steuerklassen final keinen Einfluss auf die Steuerbelastung haben, aber viele sagen, ist mir doch egal, ich will halt die Kohle früher, ja, und ich will vielleicht den Elterngeldtrick noch nutzen. Durch die Steuerklasse 3 und 5 ist jetzt geplant, dass es ab dem 01.01.2030 nicht mehr möglich sein soll. Ja, Christian, deine Meinung dazu?
Ja, also ich will vielleicht nochmal das Argument, das ich jetzt gleich nenne, ein bisschen herleiten. Das ist ja einfach eine Vereinfachung eigentlich, diese Steuerklassen, ja, dass man, da wird halt unterstellt, in einer Ehe gibt es oft einen Partner, der mehr oder weniger verdient oder eine Partnerin als der andere, ja, und dann will man denen natürlich schon unterjährig diesen Steuervorteil der Zusammenveranlagung zukommen lassen. Macht ja auch Sinn, weil man vielleicht gemeinschaftlich dann Kredite aufnimmt, die man abbezahlen will, ja, also warum soll man auf die Steuerentlastung dann so lange warten, bis man die Steuererklärung abgibt und dann das Geld zurückbekommt. Also eigentlich ist ja das sehr sinnvoll. Und da gab es eben jetzt diese pauschale Herangehensweise mit den Steuerklassen 3 und 5. Da wurde unterstellt, der eine Partner verdient 60% mehr, also trägt 60% zum Haushaltseinkommen bei und der andere 40%. Und in der Realität ist es ja aber, doch oft so, dass man vielleicht doch viel krassere Einkommensunterschiede hatte. Ja, also ein Partner arbeitet vielleicht gar nicht und der oder die andere dann sehr viel und dann ja, sieht die Steuerentlastung eigentlich ganz anders aus. Und dann hat natürlich die Person mit dem hohen Einkommen, die eben dann in die gute Lohnsteuerklasse wechselt, ein viel zu hohes Nettogehalt ausgezahlt bekommen. Ja, eigentlich müsste die Steuer viel höher sein, die da einbehalten wird. Und das hat natürlich dann oft zu einem Liquiditätsvorteil geführt, so lange, bis man dann die Steuererklärung abgegeben hat und dann hätte man sogar was nachzahlen müssen. Und ich glaube, insofern ist es schon irgendwie nachteilig, weil man dann vielleicht gegebenenfalls länger warten muss, bis das Geld kommt. Oder eben, wie du das gesagt hast, dann mit diesem Faktorverfahren wird es ja jetzt richtig ausgerechnet, also relativ genau, ja, dass anhand der Daten, die dem Bundeszentralamt für Steuern vorliegen, kann man ja gut vorher ausrechnen, was wird da rauskommen für eine Steuerbelastung, wenn man diese beiden Personen jetzt zusammen veranlagt und dann soll halt dieser Lohnsteueranteil einbehalten werden. Also für mich klingt es eigentlich sinnvoll und ist ja eigentlich genauer, ja, und anhand der Informationen, die dann bis 2029 vorliegen sollen, beim Bundeszentralamt für Steuern soll ja dieses Faktorverfahren auch automatisch berechnet werden können, was ja auch ein großer Vorteil ist, dass man dann eigentlich gar nichts machen muss. Ja, so macht es das natürlich einfacher. Und ich meine, die Argumente, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es eben jetzt unfair wäre, weil das eben dann dazu führen würde, dass die Frauen weiter in Teilzeit oder gar nicht arbeiten, weil eben durch die Lohnsteuerklassen jetzt der Anreiz so schlecht wäre, dass die ihre Stunden erhöhen oder so. Das weiß ich nicht, ist, glaube ich, zu weit hergeholt. Würde ich jetzt, glaube ich, schon denken, dass da alle Frauen durchsetzungsstark genug sind oder dass sie auch für sich ausrechnen können, dass das am Ende bei der Steuererklärung dann wieder einen positiven Effekt hat, wenn sie mehr verdienen. Also, keine Ahnung, das ist, glaube ich, ein komisches Argument. Aber dass es immer natürlich genauer ist und man von der Vereinfachung wegkommt hin zu einem noch genaueren Ergebnis, was dann auch noch automatisch geht, da kann man sich schlecht, glaube ich, kann man schlecht dagegen sein.
Ja, die Frage ist, müssen dann alle dann eine Steuererklärung abgeben? Weil da habe ich jetzt, weiß nicht, ob du was gelesen hast, aber da habe ich jetzt keine Änderung gelesen. Und mit der Steuerklasse 4 mit Faktor muss man im Gegensatz zu der Steuerklasse 4 eine Steuererklärung abgeben. Vielleicht habe ich es überlesen im Gesetzesentwurf, aber ich meine da keine Änderung gelesen zu haben. Das bedeutet ja eigentlich, dass in Zukunft alle Eheleute, ja, wenn beide arbeiten, eine Steuererklärung abgeben müssen.
Ein guter Hinweis, ja, weiß ich, bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Können wir vielleicht mal noch im Nachgang rausfinden und in der nächsten Folge kurz mit erwähnen. Aber stimmt, ja. Was ja auf jeden Fall möglich sein soll, ist, wenn man dann sagt, okay, dieses Faktorverfahren, dieser Faktor, der da berechnet wird für die Frage, wer muss wie viel Lohnsteuer zahlen, wenn man jetzt zusammen veranlagt ist als Ehepaar, der ist ja immer, orientiert sich ja an den Vorjahreswerten, ja, weil die liegen ja dann vollständig vor und im nächsten Jahr kann die Einkommenssituation ja schon wieder eine andere sein. Dann kann man natürlich auch beantragen, dass der Faktor anders berechnet wird, weil sich die Einkommen untereinander verändert haben. Ja, wenn man plötzlich arbeitslos wird oder Elternzeit oder irgendwas, dann macht es ja Sinn, dass man das wiederum ändert und dann kann man das ja proaktiv machen, aber solange man das nicht macht, ist auf Grundlage des Vorjahres die Lohnsteuer einfach passend, ja, wenn sich nichts ändert, das ist schon gut.
Ja, was gibt es sonst noch so Neues? In der Gemeinnützigkeit gab es Änderungen?
Ja, also es ist eine Kleinigkeit, aber fand ich schon ganz interessant. Da soll so ein bisschen auch die Bürokratie entlastet werden. Da müssen jetzt gemeinnützige Organisationen müssen immer so eine Mittelverwendungsrechnung machen und die soll dann entfallen. Da sollen dann andere Informationen reichen, um eben nachzuweisen, wie die Mittel, ja, es ist ja nach wie vor vorgesehen, dass so ein gemeinnütziger Verein zum Beispiel die Mittel, die man hat, ausschließlich für die gemeinnützigen Zwecke verwenden kann. Muss, ja, und eben nicht jetzt für irgendwas anderes, nicht für die Vereinsmitglieder oder an irgendwelche nicht gemeinnützigen Zwecke geben kann, das ist halt verboten und den Status der Gemeinnützigkeit mit den ganzen Vorteilen bekommt man nur, wenn man ausschließlich diese gemeinnützigen Zwecke verfolgt und da kann halt einfach so eine Mittelverwendungsberechnung dann wegfallen, das ist ja gut. Ich glaube, da kann man schlecht was gegen sagen. Spannend fand ich noch eine weitere Ergänzung und zwar soll klargestellt werden, dass die politische Betätigung von gemeinnützigen Vereinen oder Stiftungen oder so, dass die, also dass, wenn die gelegentlich stattfindet und zu tagespolitischen Themen Stellung bezogen wird, ja, also dass man da seine Meinung zu äußert, dass das nicht die Gemeinnützigkeit gefährdet. Und da musste ich irgendwie dran denken, als ich das gelesen habe. Deswegen finde ich es interessant, das nochmal aufzuwerfen. Kannst du dich noch erinnern, Fabian, 2019 war das? Da hat Attac, ist ja keine Partei, ist meine ich eine politische Organisation, ja, die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen und da auch stark gegen gekämpft und tut es immer noch. Ja, da hat also der BFH hatte denen dann gesagt, nee, das Finanzamt hat recht, vom 10. Dezember 2020 ist der BFH-Beschluss, ihr seid keine gemeinnützige Organisation als Attac-Verein. Auch wenn ihr, also es gibt eine Steuerbegünstigung, die Förderung des demokratischen Staatswesens, ja, wenn man sowas macht, dann ist man gemeinnützig, aber diese Förderung erwartet natürlich, dass man das allgemein macht und natürlich die politische Diskussion und das politische Verantwortungsbewusstsein fördert, aber man muss in politischen Fragen eine geistige Offenheit zeigen. Also man darf natürlich jetzt nicht eine gewisse Position einnehmen und die ohne Kompromisse durchsetzen wollen, auch dann im politischen Tagesgeschehen. So fasse ich das jetzt mal für mich zusammen. Und das ist ja bei Attac, also sicherlich auch bei vielen anderen Vereinen dieser Art, aber da vielleicht auch in einer ganz besonderen Art und Weise, die sind ja doch auch teilweise ganz straight so mit ihren Forderungen, ja, Kapitalismus abschaffen und so weiter. Das ist natürlich jetzt eher nicht, ich zitiere mal den BFH, aus meiner Sicht keine geistige Offenheit für politische Diskussionen und Fragen. Und das hat aber natürlich große Wellen geschlagen, auch dieses Urteil, weil natürlich viele gemeinnützige Organisationen irgendwie auch nicht umhin kommen, sich mit dem Thema des politischen Statements zu befassen. Und ich glaube, da hatten natürlich auch viele oder haben viele Angst, dass sie dann da vielleicht die Gemeinnützigkeit verlieren, weil sie sich politisch äußern. Und das soll dann halt klargestellt werden, dass gelegentliche politische Äußerungen nicht zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen, wenn man ansonsten grundsätzlich auch nachweisen kann, dass man gemeinnützig tätig ist. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen unsicher, ob jetzt zum Beispiel dadurch solche Vereinigungen wie Attac wieder in die Gemeinnützigkeit kommen. Da hätte ich jetzt Zweifel, weil die äußern sich ja eigentlich nicht nur gelegentlich politisch und machen dann prinzipiell das zum Thema. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber das spielt sicherlich ganz stark auch auf dieses Urteil oder zielt auf dieses Urteil ab, um da auch den politischen Organisationen entgegenzukommen.
Ja, schauen wir mal, was kommt. Was hoffentlich nicht kommt, ja, ist die Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. Bevor wir da einsteigen, möchte ich doch mal, ich habe es gerade mal rausgesucht, noch ein kleines Reel einspielen, als ich in Berlin im Bundesfinanzministerium saß und Christian Lindner schon mal drauf angesprochen habe, weil es ja schon im anderen Gesetz, im Wachstumschancengesetz drin war. Und ich habe ihn mal konfrontiert mit dieser Meldepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. Und zwar so.
Chancengesetz, da ist ja eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung drin. Es gibt schon eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung. Ja, da kamen knapp 27.000 Meldungen rein. 24 Verdachtsfälle, also nur ein Bruchteil. Ist es nicht ein bürokratisches Monstrum, wenn man doch schon sieht, dass es bei der internationalen Meldepflicht schon nichts bringt, dann noch eine nationale Meldepflicht für Steuergestaltung einzuführen?
So ist Politik.
Ja, eigentlich war die ja schon abgeschmettert, Christian, diese Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. Jetzt ist sie wieder drin, ja, ein Comeback, allerdings kein Comeback, was man sich aus meiner Sicht gewünscht hat. Ja, ich glaube, die komplette Steuerbranche oder fast die komplette war da froh, dass das nicht kam. Und jetzt ist ein neues Gesetz da und die hat sich schon wieder reingemogelt, nachdem sie schon demokratisch abgewehrt wurde. Bin mal gespannt, wie es jetzt läuft.
Ich auch, ja. Also es ist wirklich ja Schwachsinn. Ich glaube, wir hatten auch mal einen Podcast-Gast, der hat gesagt, es gibt gar nicht so viele Eimer, wie ich kotzen
musste. Ja, stimmt. Ja, ja.
Wenn ich dieses Vorhaben höre. Weil es ist halt wirklich Quatsch, ja. Also du hast halt irgendwie in Deutschland so ein Steuergesetz, was 1000, wo jede Klientelgruppe irgendwie berücksichtigt wird und 1000 Steuerbegünstigungen, Vereinfachungen. Und natürlich muss es dann, wenn man hier Steuerpflichtiger ist, irgendwie auch das Recht sein, sich zu überlegen, okay, jetzt gibt es da halt 10 Vereinfachungen, kann ich irgendwie meine Situation so umgestalten, dass ich von dieser Vereinfachung profitiere. Das ist natürlich ganz klar und da darf eigentlich keiner was dagegen haben. Und dann muss man natürlich auch, wenn man das macht, muss man dem Finanzamt eine Steuererklärung abgeben, wo man da ganz umfassend über das, was man gemacht hat, informiert. Ja, und ich glaube, das Problem ist, jetzt hat man eben bei Cum-Ex, das ist ja hier diese Geschichte mit dem Dividendenbetrug. Na, ich glaube, jeder Zuhörer weiß, worum es da geht, ja. Dass also da Banken und den Staat um ganz viele Steuern geprellt haben. Und jetzt ist man ja auch nicht so richtig hinterhergekommen, da diese Strafverfahren weiter zu verfolgen von den handelnden Personen. Und die Frage ist, hat Olaf Scholz da irgendwie die Steuerbeträge nicht eingefordert? Er kann sich nicht mehr erinnern und so. Also alles eigentlich ganz, ganz gruselig und abenteuerlich, wie das gelaufen ist. Und natürlich ein großes Versagen, dass man das nicht schneller hat aufdecken können. Und ich habe so den Eindruck, dass natürlich jetzt viele sagen, das darf nie wieder passieren. Jetzt müssen eben alle Wirtschaftsakteure vorher melden, wenn sie irgendwas machen, um ihre Steuerbelastung zu optimieren und dadurch irgendeine Gestaltung wählen. Also zum Beispiel, du willst was vererben und sagst, okay, wenn ich jetzt Geld vererbe, dann muss ich da mehr Erbschaft- oder Schenkungssteuer zahlen, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Betrieb vererbe, also kaufe ich einen Betrieb oder so, ja. Also da ist ja wirklich unzählige Dinge sind da denkbar und diese Meldepflicht gilt eben auch für die Steuerberater und Steuerberater sind ja grundsätzlich jetzt eher so risikoavers, ja. Also das, wenn man an so irgendwas, was riskant ist, macht man ja eher nicht. Und deswegen wird es natürlich im Zweifel in der Praxis dazu führen, dass da alles Mögliche gemeldet wird. Ich glaube, ich habe mal gelesen beim Wachstumschancengesetz, dass die von 5000 Meldungen ausgingen, die da wohl kommen werden. Aber es gibt, wenn man die Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und so weiter zunimmt, knapp 100.000 Berufsträger. Also das halte ich für ein Gerücht, dass da nur 5000 Meldungen eingehen. Das werden unzählige mehr sein. Und ein riesen Bürokratieaufwand für nichts und wieder nichts, weil man ja am Ende über die Steuererklärung genauso diese Gestaltung erkennen könnte, wenn man sich die Mühe macht. Ja, also ja, absolut, absoluter Quatsch, finde ich. Und jetzt hatten wir das Glück, also das muss man sich auch mal vorstellen, Fabian, dass man das Glück hat, dass ein Gesetzesvorschlag aus einem FDP-Ministerium von der CDU im Bundesrat blockiert wird. Das war ja bisher so der Fall, dass dann das Wachstumschancengesetz im Bundesrat ganz stark blockiert wurde von der CDU und den CDU-regierten Ländern vor allem. Oder mitregierten und dann gab es da ganz viele Änderungen, unter anderem das ist weggefallen. Ja, also im Bundesrat hat glücklicherweise die CDU das verhindert und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass das wieder so passiert, aber das ist doch schon irgendwie verrückt, dass man jetzt so als positiv der Wirtschaft eingestellter Steuerberater wie ich hofft, dass ein FDP-Vorschlag von der CDU blockiert wird, oder? Das ist doch echt eine verkehrte Welt.
Ja, das ist echt. Also ich wundere mich da schon. Es war ja damals, also wir haben jetzt den Anfang von Christian Lindners Antwort mit eingespielt. Das war ja so ein Deal und vermutlich ist es wieder so ein Deal. Damals im Wachstumschancengesetz war das laut seiner Aussage damals drin, um eben andere Sachen, die er auf dem Plan hatte, durchzusetzen und vermutlich ist es wieder so, dass man halt gesagt hat, okay, du bekommst irgendwie A, B und C, wenn jetzt diese Anzeigepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung wieder in dieses zweites Jahr Steuergesetz da reinkommt. Anders kann ich mir das kaum vorstellen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich eine Idee vom Finanzministerium war, weiß es aber nicht. Aber ja.
Aber fällt dir irgendwas ad hoc ein, wo du sagst, da hat er jetzt aber irgendwas durchgesetzt, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist das wert?
Ja gut, du weißt ja nie, wann die Abschaffung der Steuerklassen beispielsweise geplant waren. Kann ja auch sein, die haben es intern auf den 01.01.2025 geplant. Dann hat man halt gesagt, okay, man lässt doch mal 5 Jahre sich Zeit, weil die Steuerklassen sind natürlich auch in vielen anderen Gesetzen verankert. Ja? Viele Sachen berechnen sich dann wieder auf die Steuerklassen und so weiter. Das ist ja auch eine Änderung beim Soli jetzt auch zum 01.01.2030 eben wegen den Steuerklassen im Gesetzesentwurf drin. Ob es den da noch gibt, sei mal dahingestellt, haben wir ja schon besprochen. Da weiß man nie so, glaube ich, was hinter den Kulissen abgeht. Die Frage ist manchmal auch, will man es wissen? Ne? Vielleicht das Wachstumspaket, der Wachstumsturbo, Christian. Vielleicht wäre der nicht drin gewesen sonst. Ja?
Ach so, na, das kann natürlich sein, ja. Guter Hinweis. Dann lass uns doch mal kurz besprechen, was das Wachstums, also es ist ja eine zweite, oder eigentlich passt es ja zusammen. Ich meine, zu diesem Wachstumspaket, also den Punkten, die wir jetzt besprechen, gibt es noch keinen Referentenentwurf für ein Gesetz. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ich hoffe, da lüge ich jetzt nicht. Aber ich kenne nur die Oberthemen und wie die ausgestaltet werden sollen. Das können wir mal vortragen. Ja, das ist also dann das, was die Wirtschaft zum Wachsen bringen soll. Und da, wir können ja mal eins Stück für Stück durchgehen. Also wir brauchen Wachstum. Wie bekommt man Wachstum? Durch Investitionen. Und wie kann man Unternehmen anlocken, höhere Investitionen zu tätigen? Naja, zum Beispiel, indem sie einen höheren steuerlichen Vorteil bekommen, wenn sie etwas anschaffen. Es ist ja so, wenn man was anschafft für seinen Betrieb, dann muss man schauen, wir haben das schon oft besprochen mit dem Bürostuhl, ja, oder den Büromöbeln, wie lange halten die? Und dann kann man in so eine AFA-Tabelle gucken und sieht dann, ein Bürostuhl hält 13 Jahre. Und wenn der jetzt, keine Ahnung, über 800 Euro kostet, Fabian, richtig? Ist ja. Dann müsste man den über 13 Jahre abschreiben. Und deswegen ist das natürlich nicht so interessant, solche Anschaffungen zu tätigen, weil man sagt, na gut, ich zahle halt trotzdem meine Steuern auf meinen Gewinn, ja, obwohl ich eigentlich viel mehr ausgegeben habe, auch für Dinge, die ich angeschafft habe. Und das soll natürlich aber verbessert werden durch die degressive Abschreibung, dass man zum Beispiel sagt, wenn man was neu anschafft, man muss das dann nicht jedes Jahr denselben Betrag abschreiben, sondern man kann am Anfang mehr abschreiben, ja. Und das ist natürlich prinzipiell gut, also das ist erstmal zu begrüßen, dass es das gibt. Es gibt ja die degressive Abschreibung jetzt aktuell schon, dass man einfach am Anfang kann man jetzt das Zweifache abschreiben. Und das gilt momentan für alles, was bis Ende 2024 angeschafft wird. Und dann wäre das ausgelaufen. Und jetzt will man das Ganze eben verlängern und sagen, okay, komm, das könnt ihr bis 2028 machen. Also ihr müsst die Investitionen jetzt nicht sofort tätigen, könnt auch die Investitionen der nächsten Jahre noch davon profitieren. Und der Abschreibungssatz, ja, den man sonst anwenden würde, der erhöht sich auf das 2,5-fache. Und das ist natürlich, ja, jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht deswegen hier mein Geld zusammennehmen, um mir irgendwas Neues zu kaufen, nur wegen dieser Regelung. Das motiviert mich, glaube ich, oder viele andere jetzt auch nicht unbedingt.
Ja. GWG-Grenze auf 5.000 Euro.
Ja. Na, sowas, ja, oder eben, aber weißt du, also ich glaube, das hatte ich irgendwann auch schon mal erzählt, ich meine, in Großbritannien ist es jetzt zum Beispiel so, dass man wirklich ganz umfassend alles, was man anschafft für den Betrieb, teilweise sofort abschreiben kann. Also du gibst es aus, bezahlst eben den neuen Firmen-LKW und kannst den auch in dem Moment sofort von der Steuer absetzen. Am Ende spielt es ja keine Rolle, weil die Steuern, die du eh gezahlt hättest, ne, die musst du halt später zahlen. Was das Problem bei uns ist, dass wir natürlich die Schuldenbremse haben und jetzt man nicht einfach sagen kann, ach komm, dann verzichten wir halt mal auf 100 Milliarden Steuereinnahmen und bekommen die halt erst später. Dafür nehmen wir einfach ein paar mehr Schulden auf. Das Geld kommt ja später wieder rein und dann noch umso mehr, weil die Wirtschaft gewachsen ist und einfach ins Laufen gekommen ist. Aber das ist natürlich wieder der Nachteil, wenn du die Schuldenbremse hast, dass du da jetzt eigentlich keinen Spielraum hast, außer für solche homöopathischen Dinge hier, die wir jetzt besprechen. Ich habe natürlich auch Sorge, wenn man das jetzt lockern würde, dass dann da wieder die nächste Bürgergelderhöhung kommt, aber andererseits ist das natürlich wiederum echt schädlich, wenn man mal wirklich über eine Entlastung für die Wirtschaft nachdenkt.
Ja, ich glaube, das wird es auch nicht so wahnsinnig anschieben. Also ein Punkt, der auch sehr diskutiert wurde, unter anderem bei mir auf LinkedIn, dass neu zugewanderte Fachkräfte in den ersten 3 Jahren einen Steuerrabatt bei der Lohn- und Einkommensteuer bekommen sollen, und zwar von 30, im zweiten Jahr von 20 und im dritten Jahr von 10%, was dann deutsche bzw. nicht neu zugewanderte Fachkräfte dann nicht bekommen sollen. Das ist aus meiner Sicht, ich habe es in einem Video auch gesagt, das führt aus meiner Sicht nur zu Spaltung, ja, und nicht irgendwie zu neuen qualifizierten Fachkräften und vor allem nicht zur Akzeptanz dieser, ja, wenn dann auf einmal halt jemand, der halt hier in Deutschland schon lange ist, dann auf einmal mehr Steuern zahlen muss als jemand, der neu dazukommt. Ich glaube, das ist so marketingtechnisch nicht so der Knallervorschlag. Mal abgesehen davon, ob es rechtlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, sondern mal eine ganz andere Frage. Aus meiner Sicht sollte man ja Steuerrecht jetzt nicht irgendwie an irgendwie Ort und Nationalität festmachen. Ja.
Ich stelle mir halt auch so die Frage, ob da so der klassische, du hast schon recht mit dem Spalten, ja, aber das ist ja wahrscheinlich so, ne, wenn die Leute dann da irgendwie am Fließband bei VW stehen, so, und dann geht der gegenüber, hat halt 30% steuerfrei, da würde man sich sicherlich ärgern, aber ich vermute mal, dass von so einer Vorschrift ja wahrscheinlich auch viele profitieren, also oder das nutzen, die dann vielleicht auch eher Führungspositionen einnehmen, die man halt ansonsten nicht bekommen hätte, ja, weil die einfach, keine Ahnung, wenn sie nach UK gehen und dann haben sie nicht die blöde deutsche Sprache und können eben auch noch teilweise was steuerfrei bekommen, ist natürlich ein Riesenunterschied, ja. Da würde ich, glaube ich, auch nicht nach Deutschland gehen.
Ja, es ist halt so, dass eine Unter- und eine Obergrenze da eingeführt werden, so was ich beides nicht so ganz verstehe, weil, sagen wir, die Hochqualifizierten, die fallen dann da wahrscheinlich nicht mehr drunter und die, die im unteren, Niedriglohnsektor, den wir ja auch brauchen, ja, jemand muss ja einfache Tätigkeiten auch ausführen, die sind halt auch ausgeklammert vermutlich, wenn sie die Unter- und Obergrenze, also dann trifft es die Mitte. Und das ist aus meiner Sicht fast noch schlimmer. Ja, also ich meine, das ist jetzt alles nur ein Vorschlag und wer weiß, ob es wirklich kommt. Ist jetzt kein Gesetzesentwurf, nur so eine Absichtserklärung, die auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht wurde, eben mit diesem Wachstumspaket. Aber das ist aus meiner Sicht an vielen Stellen nicht so gut durchdacht.
Weißt du, was schlauer gewesen wäre? Ich meine, so macht das auch Österreich. Immer Österreich. Wir müssen immer uns offensichtlich an Österreich orientieren, weil ja schon.
Immer weiß ich nicht, wenn ich da die Vergangenheit so anschaue. Aber
ja, gut, hast auch wieder recht, ja. Aber es gibt zumindest echt ein paar interessante Punkte. Ich meine, die haben das so geregelt, aber jetzt bitte nicht drauf festnageln. Ich habe es nur mal in der Zeitung gelesen, meine ich, dass die einfach sagen: Okay, wenn du neu nach Deutschland oder nach dort in das Land kommst, um dort zu arbeiten, ist natürlich klar, du hast hohe Umzugskosten, du hast besondere Kosten, um dich zurechtzufinden, die du nicht hättest, wenn du hier halt schon länger wohnst. So ein bisschen wie bei dem Verpflegungsmehraufwand. Wenn du bei einer Dienstreise bist, bist du da neu, du kennst dich nicht aus, deswegen kannst du besondere Kosten geltend machen. So dieser Gedanke. Und da hätte man natürlich sagen können, statt, hey, du kriegst was von deinem Einkommen steuerfrei, hätte man das natürlich auch umgedreht machen können und sagen können, du kannst einfach den Grundfreibetrag 2- oder 3-mal ansetzen in den ersten Jahren, weil du halt höhere Kosten hast. Du musst gleich erstmal im Hotel wohnen, kannst nicht von einer günstigen Wohnung, die du schon seit Jahrzehnten hast, profitieren, sondern musst eine mit einer neuen, teuren Miete mieten und so weiter. Da hätt's ja, also ich glaube, dann wäre auch dieses, was du sagst, dieses, dass man gespalten wird, weil einfach der Lohnzettel anders aussieht, das wäre, glaube ich, vom Tisch, weil man einfach dann das anders argumentiert und aufbauen könnte, ja, indem man einfach sagt, der hat höhere Kosten, deswegen kann er mehr absetzen, fertig. Wäre für mich irgendwie plausibler gewesen, aber gut.
Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich plausibler gewesen. Aber Überstunden sollen jetzt auch steuerfrei werden, zumindest für Vollzeitkräfte.
Da reibe ich mir noch die Hände.
Ja, mal schauen wir mal. Bei dir muss es dann mal, wird es dann eine verdeckte Gewinnausschüttung sein. Ja, also wenn man 40 Stunden arbeitet, beziehungsweise ich glaube, bei tariflichen Regelungen gilt dann schon bei einer Wochenarbeitszeit von 34 Stunden das Ganze als Vollzeitkraft. Also wenn man da drüber arbeitet, dann kann man steuer- und abgabenfrei dann laut dem Plan, wie gesagt, noch keinen Gesetzentwurf, aber laut dem Plan dann Überstunden steuerfrei erhalten. Finde ich eigentlich gar keine schlechte Regelung. Ja. Was, wie findest du die?
Ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann deswegen die Überstunden macht und der sie sonst nicht gemacht hätte. Aber ich sag dir, das wird so krass für Gestaltung genutzt. Also da, das, ich habe in meinen Gedanken schon die äußerischsten Blogartikel fertig, um eben, also weil, aber ist klar, warum sollst du das nicht ausnutzen, dass man dann eben natürlich schon, bin da echt unsicher. Und eigentlich geht es doch darum, dass die Personen, die jetzt 20 Stunden arbeiten und halt sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf 40 Stunden hochgehe, dann habe ich irgendwie, ne, haben wir ja oft mal schon gesagt, hast du irgendwie eine Abgabenquote mit Sozialversicherung und Steuern von über 40%, das bin doch nicht blöd, meine Freizeit hier zu opfern, ja, mit jeder Stunde mehr ist ja der Verlust der Freizeit irgendwie auch mehr wert. Und ich glaube, es geht doch eher darum, auch die Leute in Teilzeit zu motivieren, echt in Vollzeit zu arbeiten. Auch bei uns ganz oft bewerben sich Leute einfach nur noch in Teilzeit, was sicherlich gute Gründe hat und passt auch. Und da sind wir auch sehr, sehr froh, gerade so junge Familien und so. Aber besser wäre doch eigentlich, wenn, also effizienter für den Betrieb, wäre das natürlich, wenn die Personen in Vollzeit arbeiten. Und ich glaube, da müsste doch eher der Anreiz her.
Ja, da plant die Regierung auch einen neuen steuerlichen Anreiz zur Ausweitung der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten. Ja, da soll auch eine Prämie gezahlt werden können, die dann steuerlich begünstigt wird. Und da steht im offiziellen Dokument drin, dass dann der Missbrauch dieser Regelung ausgeschlossen werden soll. Das wäre, glaube ich, noch schwerer. Ja, aber bleibt mal abzuwarten, was da kommt. Die Frage ist ja eh immer, kommt es dann durch den Bundestag und Bundesrat? Ja, aber es ist zumindest mal geplant. Was ist noch geplant, Christian? Sonderabschreibung
für E-Autos.
Die
lassen uns nicht los, ja. Es gab ja diese Kaufprämie, die ja weggefallen ist. Ich glaube, zuerst für Gewerbetreibende und dann jetzt auch für Privatleute gibt es die ja, meine ich, auch nicht mehr. Und man stellt halt fest, dass die E-Autos immer noch nicht so viel fahren, wie man gerne hätte. Und es gibt ja schon eine große Steuerbegünstigung, nämlich, dass man, wenn man als Unternehmen für seine Mitarbeiter ein E-Auto kauft, muss man nur die Hälfte davon versteuern für die Privatnutzung gegenüber einem Verbrenner. Und das ist eigentlich schon ein Riesenvorteil. Also wenn wir hier über Firmenwagen nachdenken für unsere Mitarbeiter, will ich jetzt nicht so der, bin sowieso kein Autonarr, aber schon jetzt auch kein E-Auto-Fan, aber ich schlage trotzdem immer erstmal ein E-Auto vor, weil ich natürlich dann auch weniger Arbeitgeberanteil zahle. Ja, also das ist schon irgendwie motivierend, muss ich zugeben. Und da soll jetzt zusätzlich noch für die Betriebe eine Sonderabschreibung kommen. Also dass man so ein Auto schreibt man ja regelmäßig über 6 Jahre ab. Ja, kaufst das eben für, sagen wir mal, 60.000 Euro, kannst jedes Jahr 10.000 Euro abschreiben oder gegebenenfalls auch degressiv, hatten wir vorhin. Und dann darüber hinaus soll es noch weitere Abschreibungsmöglichkeiten für E-Autos geben. Vielleicht halten die ja auch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob das dann sogar begründet ist.
Ja, ja, also ich glaube, so die Batterie ist schon ein Thema. Ja. Ob man das dann wirklich auch auf eigenes Risiko dann im Anlagevermögen haben will, ist mal die andere Frage.
ist gar kein Steuervorteil, sondern einfach der wirtschaftliche, kaufmännische Verstand gebietet das schon, dass man eine außerplanmäßige Abschreibung machen könnte. Weil
ja, wer weiß. Ja, aber ich bin jetzt auch kein E-Auto-Spezialist. Was aber auch kommen soll, ist eine Ausweitung der Grenze dieser 0,25% Besteuerung auf 95.000 Euro. Ja, das soll erhöht werden. Dann kann man sich zumindest mal größere E-Auto-Limousinen kaufen, beziehungsweise andere Null-Emissionsfahrzeuge. Ich glaube, die Regierung hofft immer noch, dass irgendwie andere Antriebsmittel, die irgendwie keine Emissionen erzeugen, da schnell in den Massenmarkt kommen. Und dann kann man sich ein größeres E-Auto zulegen, genau.
Okay, und für die Rentner, da ist ja auch eigentlich die Feststellung, dass das Renteneintrittsalter relativ niedrig ist in Deutschland. Oder kann man sich drüber streiten? Ich finde es niedrig, manche finden es immer noch zu hoch. Ich glaube, in Frankreich soll es jetzt sogar wieder reduziert werden nach der Wahl. Boah. Also da gibt es jedenfalls ja viele Leute, die in Rente gehen, obwohl man die am Arbeitsmarkt noch dringend bräuchte. Und deswegen will man natürlich motivieren, irgendwelche Anreize schaffen, dass man auch als Rentner noch arbeitet. Und da, wenn man das also macht, wenn man Rentner beschäftigt, wird man schnell feststellen, dass man als Unternehmen trotzdem noch Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für diese Rentner zahlen muss, obwohl die ja erstens schon in Rente sind und deswegen ja eigentlich nicht mehr arbeitslos werden können. Und also diese Zahlungen an die Versicherung sind eigentlich sinnlos, weil sie versichern gegen nichts. Der kann nicht mehr arbeitslos werden, ja. Und die Rentenbeiträge ist natürlich auch fraglich, warum man für einen Rentner noch Rentenbeiträge zahlen soll. Und deswegen, das ist natürlich völlig sinnvoll, dass man dann sagt, das soll wegfallen. Die Unternehmen haben dann also einen Vorteil, wenn sie Rentner beschäftigen. Und sie können das eben dann direkt als Lohn auszahlen, diese Beiträge, die sonst in diese Versicherungen, die gar keine mehr sind, hätten gezahlt werden müssen. Das finde ich wiederum auch echt interessant.
Ja, und es gab eine Expertenkommission, die jetzt ihre Vorschläge veröffentlicht hat, dem Bundesfinanzministerium übergeben hat. Sollen wir da nochmal kurz drauf eingehen? Da sind ja einige Sachen vorgeschlagen worden. Manches gut aus meiner Sicht, manches schlecht. Sollen wir da nochmal kurz drüber gehen?
Auf jeden Fall, dass die Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer, die hat wurde vom Finanzministerium beauftragt und hat jetzt die, also ich glaube 200 Seiten waren das, ja, und obwohl, also sie haben eben auch gesagt, das ist noch nicht alles, was sie gerne vorschlagen würden, aber jetzt in der Kürze der Zeit haben sie sich erstmal darauf fokussiert, so habe ich das zumindest gelesen, und die Grundlage ist ja wirklich eigentlich nicht so schön mit unserem Einkommensteuerrecht, ja, es ist schon sehr kompliziert, gerade für Arbeitnehmer, ja, die, also natürlich auch für Unternehmen, aber da kann man ja vielleicht noch sagen, okay, da kann man das in Kauf nehmen, dass man Verwaltungskosten hat, einen Steuerberater braucht, der dann einem hilft, das ist vielleicht noch okay, aber eigentlich ist es doch schlimm, dass die ganzen Angestellten da eben auch 1-2 Tage im Jahr damit verlieren, ihre Steuererklärung zu machen und dann auch noch, also ich glaube, ich will nicht sagen, dass es mir jetzt so geht, ich ist ja jetzt nur mein Beruf, ja, aber ich glaube, viele unterschreiben dann auch ihre Steuererklärung und wissen gar nicht so richtig, was da jetzt eigentlich alles, warum sie das jetzt angegeben haben oder können die Gesetze nicht so durchsteigen. Vielleicht, wenn sie dein Buch gelesen haben, Fabian, dann schon, ja, aber das ist ja wirklich, also es ist ja wirklich komplex, ja, diese ganzen Formulare sind jetzt nicht einleuchtend und du unterschreibst da was und sagst halt, das ist vollständig, du hast dir Gedanken gemacht bei dem, was du ansetzt und wenn was falsch ist, begehst du Steuerhinterziehung und machst dich strafbar. Und das ist doch eigentlich, ne, mit jeder Unterschrift gibt man irgendwie, ist man mit einem Fuß irgendwie gegebenenfalls in einem Strafverfahren, das ist absolut nicht schön. Und das nächste Problem ist, dass eben bald auch Fachkräftemangel eintritt. Ja, es wird wohl, fand ich auch interessant, war mir so noch gar nicht klar, schon 2030 sollen 1/3 der Finanzbeamten fehlen, die eben dann jetzt noch da sind. Und da ist natürlich auch die Frage, wer soll diese ganzen Steuererklärungen mit diesen ganzen Besonderheiten dann bearbeiten? Und natürlich fehlen genauso die Steuerberater und wollen wir es nicht viel einfacher machen. Ja, das ist ja so die Idee. Und ich mach's mal weiter, Fabian, du kannst mir ja dann gleich deine Meinung zu sagen. Da gibt's also einen maßgeblichen Vorschlag, der halt sagt, okay, wir schaffen ab. Häusliches Arbeitszimmer gibt's nicht mehr. Ist, glaube ich, auch wirklich kompliziert. Also wenn man sich da auch über Grundrisse und Fotos und hier gab es auch schon oft gesprochen, Fabian, das Verfahren, wo dann einfach mal die Steuerfahndung nach Hause kam, um sich das anzugucken.
Nicht so, rechtmäßig, ja.
Richtig, genau, ja. Also da ist es ja wirklich, also wirklich auch ein Streitthema, ja, mit dem häuslichen Arbeitszimmer. Dann die Pendlerpauschale, ist man jetzt gefahren, wie lange, welcher Umweg, mit welchem Verkehrsmittel. Dann gibt es ja jetzt neu diese Homeoffice-Pauschale, ist ja gar nicht so schlecht. So, dass man sagt, wenn man im Homeoffice arbeitet, kann man für jeden Tag eine Pauschale ansetzen. Und da ist jetzt der Vorschlag, das alles zu streichen und sagen, pass auf, es gibt noch eine Arbeitstagspauschale von 6 € pro Tag. Egal, ob du fährst, egal, ob du ein Arbeitszimmer hast, also sozusagen völlige Vereinfachung. Problem ist natürlich die so ein exquisites Arbeitszimmer haben, vielleicht noch mit einem tollen Bild an der Wand und hochwertigen Möbeln, die haben natürlich Pech, ja, die können das dann gegebenenfalls nicht mehr abziehen, sondern die bleiben dann auf den 6 € pro Tag sitzen. Also das ist natürlich wirklich stark vereinfacht, aber gleichzeitig wahrscheinlich doch irgendwie im Sinne der Vereinfachung gar nicht so schlecht, der Vorschlag. Fabian, was sagst du dazu?
Ja, ich meine, es wäre natürlich schon, wenn man sich mal so ein Formular vorstellt, dann könnte man so einfach handhaben. Wie viele Tage hast du dieses Jahr gearbeitet? Dann trägt man da rein 220 und schwupps sind diese ganzen Sachen gelöst. Wäre natürlich viel, viel einfacher und auch verständlicher, gerade auch wenn man mal umgezogen ist zwischen dem Jahr oder den Arbeitgeber gewechselt hat, dann muss ich ja immer schauen, keine Ahnung, vom 1.1. bis zum 31.3. hatte ich dann irgendwie 16 Kilometer und dann ab dem 1.4. dann irgendwie, was weiß ich, 22 Kilometer. Da kommen natürlich schon ein paar auch an die Grenze und das wäre natürlich um einiges einfacher. Finde ich nicht schlecht, gerade beim Arbeitszimmer, du hast es angesprochen, gab es da schon wilde Urteile. Und das ist ja, am Ende sind es ja nur wenige Euro. Jetzt gibt es zumindest mal eine Pauschale, wenn man ein häusliches Arbeitszimmer hat, ja, von 1260 Euro pro Jahr oder eben die tatsächlichen Kosten. Aber gerade bei den tatsächlichen Kosten, ja, wie gesagt, da muss man Grundrisse, Bilder gegebenenfalls auch einreichen und ja, und das nur wegen ein paar Euro, ja, pro Jahr. von dem her finde ich das ganz, ganz gut. Was mich gewundert hat, dass bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerker das gestrichen werden soll. Da bekommt man 20%, ja, wenn man jetzt beispielsweise einen Handwerker beauftragt, wieder von seiner Steuerlast zurück. Also wenn man so 1.000 Euro Rechnung hat, bekommt man dann 200 Euro wieder zurück. Gibt da jährliche Höchstgrenzen bei 1.200 Euro bei Handwerkern und 4.000 Euro bei haushaltsnahen Dienstleistungen, die man zurückbekommen soll. Das hat mich gewundert, dass das gestrichen werden soll, das sei unverhältnismäßig, da man nicht nachweisen kann, dass da Schwarzarbeit verhindert wird. Ich frage, wenn man das abschafft, ob es dazu führt, dass mehr Schwarzarbeit kommt. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert.
Ja, ich glaube, das ist so der Vorschlag, um diese Pauschale, diese Tagespauschale von 6 Euro am Ende führt es ja auch dazu, wenn die jeder bekommen kann, dann bekommen die ja auch die Personen, die gar nicht fahren oder so, ja, eben, oder gar nicht im Homeoffice waren. Und dann brauchst du ja irgendwo auf der anderen Seite wieder Geld, ja, die du dann einsparst, um eben zu sagen, okay, dafür kann ich jetzt diese Vereinfachung umsetzen. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, diese 3 Milliarden Euro, so viel Steuern schätzt man wohl, verliert man durch diese haushaltsnahen Dienstleistungen. Da sollen die eben wieder reingeholt werden. Und ich weiß nicht, also meine Praxiserfahrung, also das ist jetzt wirklich meine persönliche, nicht die aus meiner beruflichen Erfahrung, aber wenn du irgendwie Handwerker beauftragst und das sind eher so die kleinen, also da musst du dich ja schon richtig anstrengen, dass die dir eine Rechnung schreiben und du die per Bankkonto bezahlen darfst. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass das nicht so viel gebracht hat. Na, sicherlich gibt es den einen oder anderen, der dann eben so ein bisschen schwarz macht und ein bisschen dann eine Rechnung schreibt und dann hätte das Finanzamt das wahrscheinlich einfacher, weil der ja prinzipiell irgendwie dann Kontrollmaterial vorliegt, dem aufzuspüren, aber boah, also ich glaube, das bringt wirklich nicht so viel, aber es ist wirklich meine persönliche Meinung und Erfahrung jetzt gar nicht so aus dem beruflichen Kontext, sondern eher aus dem privaten.
Ja, die Expertenkommission wird da wahrscheinlich schon Gedanken gemacht haben. Ja, was soll noch kommen? Eine vollautomatische Veranlagung von Arbeitnehmern und Rentnern.
Ja, gerade die Rentner, ne? Das ist ja wirklich, das ist völlig überfällig, oder? Dass die Rentner, dass die deutsche Rentenversicherung die Lohnsteuer einbehält von den Rentnern. Also das ist, wie viele Omis und Opis völlig durchdrehen, wenn die dann Rente zahlen. Also wenn die zu viel, das ist ja jetzt auch, gab ja viele Rentensteigerungen und viele sind jetzt dann auch erstmalig über den Grundfreibetrag gekommen mit ihrer Rente, mit ihrer steuerpflichtigen Rente und das ist ja wirklich riesen Trara, wenn da eben der Brief vom Finanzamt kommt und riesen Aufregung und man könnte denen doch wirklich ein leichteres Leben machen, wenn man das direkt abführt. Also das ist echt wichtig, oder?
Ja, da bin ich auch voll bei dir. Jo, da die Frage, ja, was kommen wir? Das sind ja nur Vorschläge. Wenn ich sehe, was da so in Minischritten umgesetzt wird, bin ich mal gespannt, was da wirklich dann umgesetzt wird. Oder ob es nur eben so schöne Vorschläge sind.
Ja, ich bleibt auch abzuwarten. Du hast ja gesagt, 2030 gibt es bestimmt ein anderes Finanzministerium. Die müssen das dann wahrscheinlich machen. Das jetzt hier, also ne, Lohnsteuerklasse 3 und 5, alles schön und gut, aber das zum Beispiel das mit den Renten, ja, das wäre, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass die automatisch da die Steuer zahlen, zum Beispiel. Also ist so mein Gefühl, dass das echt viel, viel Stress und Bürokratie bei ganz wichtigen Personengruppen nehmen würde.
Ja, also Indien hat es auch geschafft, haben neu in der Doku angeschaut, echt, die haben ja wirklich die Bürokratie und die Steuern da zusammengestrichen. Was scheinbar ein starker Wachstumshemmer war. Und wenn es die schaffen, warum sollen wir es da nicht auch schaffen? Ist ja immer spannend, jemand da aus Indien irgendwie einzuladen, ja, der sich da auskennt und Deutsch spricht. Wir haben jetzt nächste Woche vermutlich eine Folge über Dubai, also gerne den Podcast auch abonnieren, gerne auch eine Bewertung da lassen, das freut uns natürlich. Vielleicht sollten wir mal links und rechts auch schauen, bevor wir hier im Bürokratiesumpf versinken. Ja, vielleicht können wir noch was lernen als Deutsche.
So sieht's aus, Fabian. Dann bis nächste Woche, ja?
Bis nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao, ciao.